Deutschlandfunk, Andruck.
Über den Krieg in der Ukraine sind seit dem Frühjahr vergangenen Jahres viele Bücher erschienen. Auch zu Russland, zum Putinismus und zu den Schwierigkeiten der europäischen Gemeinschaft, angemessen auf diesen Krieg und auf das Verhalten Russlands zu reagieren. Was rar gesät ist in dieser Reihe von Sachbüchern, ist der Blick nach vorne. Den bietet nun das Buch der Strategieexpertin Stefanie Babst. Sie hat mehr als 20 Jahre lang für die NATO gearbeitet und leitete unter anderem ein Team, das frühzeitig Krisen erkennen und passende Strategien erarbeiten musste. Dass Russland seinen Krieg gegen die Ukraine derart ausweiten würde, war für Stefanie Babst also keine Überraschung. Denn sie hatte mit ihrem Team frühzeitig auf die Bedrohung aus Moskau aufmerksam gemacht. Sehenden Auges, Mut zum strategischen Kurswechsel, heißt so auch ihr Buch, das gerade erschienen ist und in dem sie konkrete Vorschläge macht, wie sich EU und NATO in Bezug auf Russland aufstellen könnten. Meine Kollegin Katrin Stövesand hat vor der Sendung mit der Autorin gesprochen und sie zunächst gefragt, wie es zu erklären ist, dass Russlands eigentlich offensichtliche Pläne ein blinder Fleck im Auge von EU und NATO bleiben konnten.
Weil es in beiden Organisationen, aber vor allen Dingen in der NATO, eine Mehrheit von Regierungen, Staaten gab, die an der strategischen Partnerschaft mit Russland festhalten wollten um jeden Preis und die einfach ausblenden wollten, dass sich sowohl im Inneren Russlands als auch was seine Außenpolitik angeht, Dinge entwickeln, die komplett konträr zu unseren Vorstellungen, Normen und natürlich auch Interessen stehen.
Das Buch macht natürlich neugierig auf Ihre Arbeit genau zu solchen Themen. Also wie war die Arbeit in diesem Team zur Krisenvorausschau konkret? Wie sind Sie da vorgegangen, um heraufziehende Krisen zu erkennen und dann entsprechende Strategien zu erarbeiten?
Also der erste wichtige Punkt ist, dass man ein Team haben muss, was sehr, sehr divers ist, sehr heterogen, weil so mit immer gleichen Augen auf ein Problem schauen hilft nicht. Man braucht also ein paar Augenpaare und vor allen Dingen Köpfe, die ganz unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Und das, was man als Grundlage von strategischer Vorausschau betreibt, nämlich diese Horizon-Scanning-Funktion, also sozusagen immer wieder über den Globus zu gucken, über die Entwicklung zu gucken und Signale herauszufinden, die Aufschluss darüber geben können, wo Dinge sich jetzt irgendwie ganz besonders entwickeln und welche Dynamik sie einnehmen können, ist so ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind dann immer wieder zusammengekommen, um diese Signale auch miteinander zu vergleichen. Und auf deren Grundlage haben wir dann Hypothesen entwickelt zu bestimmten Szenarien. Also wie könnte sich beispielsweise der Konflikt in Syrien unter der Annahme von A, B, C, D entwickeln? Und was würde das für das Bündnis heißen? Wir haben immer auch an unsere Szenarien konkrete politische Handlungsempfehlungen gekoppelt. Und insbesondere letzte sind natürlich für eine Organisation, für die NATO, sehr, sehr sensitiv und auch nicht immer höchst willkommen.
Sie beginnen Ihr Buch ja mit einem offenen Dissens. Sie berichten von einem Treffen mit dem Auswärtigen Ausschuss, das war im Februar 2022. Sie waren dort als Gutachterin zu einem Strategiepapier der EU und Sie schildern, niemand dort sprach über den aufziehenden oder sich ausweitenden Krieg und das hat Sie empört. Und später im Buch widmen Sie auch viele Seiten der deutschen Russlandpolitik sowie der mangelnden Führungsstärke Deutschlands. Was Sie erwarten von der deutschen Politik ist Klarheit, das wird sehr deutlich im Buch, und zwar in welchen Punkten?
Ich würde mir sehr wünschen, dass die Bundesregierung Klarheit produziert, indem sie damit beginnt, das übergeordnete strategische Ziel unserer Unterstützung für die Ukraine, aber auch langfristig mit Blick auf Russland zu artikulieren, zu identifizieren. Und das kann in meinen Augen nur lauten, wir müssen die Ukraine so lange unterstützen, bis sie militärisch siegt. Und wir müssen Russland so lange mit all unseren Möglichkeiten, die wir haben, eingrenzen, begrenzen, international isolieren, solange dieser aggressive, terrorunterstützende Putinismus sein Unwesen in Europa treibt. Das sind zwei ganz klare strategische Zielsetzungen, die so in dieser Form noch nicht formuliert worden sind. Und das wäre der Beginn eines zweiten Schrittes, denn nur wenn man ein klares Ziel formuliert, kann man auch eine Strategie entwickeln. Also schauen, welche Instrumente kann ich zusammenführen, um dieses Ziel zu erreichen.
Ja, was kann das konkret heißen? Sie schreiben ja, wir sollten Russland als Gegner annehmen, also nicht so tun, als seien wir nicht Teil des Ganzen, also doch irgendwie eine Kriegspartei.
Ja, die Russische Föderation, die Kreml-Regierung, hat schon vor längerer Zeit uns im Westen, also uns als demokratische Gesellschaften, zu einer existenziellen Bedrohung für sich selbst erklärt und dann begonnen mit einer ganzen Vielzahl unterschiedlicher Instrumente mit hybrider Kriegsführung zu überziehen. Wir können also nicht mehr so tun, als seien wir quasi neutral und nur ein Zaungast und hoffen, dass also der Krieg in der Ukraine möglichst bald vorbeigeht. Nein, wir sind betroffen. Natürlich sind wir im völkerrechtlichen Sinne keine Kriegspartei, aber wir sind Ziel von russischer Aggression und eines russischen strategischen Willens, uns als Gesellschaften zu destabilisieren.
Sie fordern ja, damit das gelingt, sich dem entgegenzusetzen, Einigkeit der Europäer und der NATO. Wie bewerten Sie denn die wiederholten Vorstöße des französischen Präsidenten Macron, sich unabhängiger zu machen von den USA? Diesmal nennt er es strategische Autonomie der EU. Also es sind ja alles keine neuen Ideen, die er da präsentiert. Damit kommt er immer wieder um die Ecke. Was halten Sie davon?
Ich bin sehr dafür, dass sich die Europäer im transatlantischen Bündnis stärker poolen, dass sie ihre militärischen Fähigkeiten stärker miteinander koordinieren, dass sie deren Entwicklung besser synchronisieren, dass sie vielleicht sogar auch mit einer politischen Stimme sprechen können. Aber wie gesagt, innerhalb des Bündnisses. Das, was der französische Präsident Macron vorschlägt, ist erst einmal überhaupt nicht hilfreich, weil es immer wieder in unruhige Bahnen wirft und natürlich auch diejenigen Mitglieder im Bündnis auf den Plan ruft, die sich ihre Sicherheit nicht vorstellen können, ohne die Gewährleistung und konkrete militärpolitische Unterstützung seitens der Amerikaner. Und das ist ja auch die Realität, in der wir uns befinden. Die Amerikaner leisten nach wie vor ungefähr 70% all dessen, finanziell und militärisch, was hier auf unserem europäischen Kontinent zu unserer Verteidigung aufgebracht werden muss. Und wir Europäer sind da immer noch nicht richtig angekommen, gedanklich und politisch, dass wir einfach mehr leisten müssen. Also solange Europa militärisch nicht handlungsfähig ist oder nur in sehr begrenztem Maße, und wir auch weiterhin eben in so großer Form von militärischer Unterstützung aus Washington abhängig sind, ist es komplett illusorisch und vor allen Dingen auch politisch nicht hilfreich, mit diesen Begriffen um sich zu schlagen und zu hantieren, wie von europäischer Souveränität oder Autonomie oder wie man das auch immer benennen will.
Als Sie das Buch geschrieben haben, stand die NATO-Mitgliedschaft für Finnland und Schweden ja noch vor Hürden. Finnland ist mittlerweile Partner und die USA gehen davon aus, dass Schweden bis zum Sommer beitreten könnte. Bewegt sich da mittlerweile mehr im Apparat NATO als noch zu Beginn des Krieges?
Also es gibt diese optimistischen Äußerungen, die höre ich auch, nicht nur aus der Regierung Washington, sondern auch aus anderen Hauptstädten. Aber ich sehe leider ganz konkret nach wie vor wenig Bewegung auf der türkischen und ungarischen Seite. Die Türkei bewegt sich jetzt ja sehr stark in einen Wahlkampf hinein. Für Präsident Erdogan wird es um das politische Überleben gehen. Und ich fürchte, er wird diese Karte, mit der er ja schon seit Monaten spielt, eines Beitrittes Schwedens zur NATO, nicht ohne weiteres aus der Hand geben. Die Schweden sind den Türken wirklich sehr, sehr entgegengekommen. Sie haben ihre ganzen Auflagen erfüllt, die ganze Liste der Dinge, die die Türken ihnen quasi aufgeschrieben haben, mit Blick auf die Behandlung von sogenannten Terroristen aus der PKK oder aus der YPG, also von kurdisch assoziierten Organisationen in Syrien. Aber sie sind nicht bereit, schwedische Staatsbürger auszuliefern. Und das ist nach wie vor ein Knackpunkt, von dem ich glaube, dass da noch sehr viel Arbeit hinter den Kulissen geleistet werden muss, bevor man dann auch wirklich Schweden das grüne Licht geben kann.
Die Ukraine wartet ja auch vergeblich noch auf ihren Beitritt. Sie schlagen unter anderem vor, dass die NATO oder einige Bündnisstaaten Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben könnten. Präsident Zelensky fordert so etwas ja auch. Wie könnte das konkret aussehen?
Also viel hängt natürlich von dem weiteren Verlauf des Krieges ab, also der militärischen Auseinandersetzung. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass es den Ukrainern gelingt, in den nächsten Monaten die Gesamtheit ihres Territoriums von Russland wieder zurückzubekommen oder zurückzuerkämpfen, dann wird sich ja bei einem Waffenstillstand irgendwann so eine Art von eiserner Vorhang durch die Ukraine legen und In diesem Zeitpunkt wird es darauf ankommen, dass der Westen dann schon einen Plan hat, wie ganz konkret er die Ukraine weiterhin militärisch und natürlich auch politisch unterstützen kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verbündeten dann einfach damit weitermachen können, nur, quote unquote, jetzt dann und wann militärische Güter in die Ukraine zu liefern. Nein, wir bräuchten am besten ein Kontingent von besonders interessierten und unterstützungsbereiten Staaten, unter welcher Fahne, UNO, NATO oder EU, weiß ich nicht, die sich versammeln könnten. Aber diese Grenze und die restliche Ukraine müsste dann ja ganz konkret auch mit verteidigt und geschützt werden. Und das könnte ein in meinen Augen sinnvoller Zwischenschritt sein, bevor die NATO die Ukraine dann schlussendlich auch als Vollmitglied aufnehmen kann und sie unter den Schutz des Artikel 5 stellen kann. Denn nur dann ist sie vor Russland wirklich sicher.
Die Strategieexpertin Stefanie Babst. Ihr Buch trägt den Titel Sehenden Auges – Mut zum strategischen Kurswechsel und ist bei DTV erschienen. 287 Seiten kosten 24 €. Das Gespräch führte Katrin Stövesand.